Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Mit dem Wochenspruch aus 2. Korinther 13 darf ich euch heute Morgen zum Gottesdienst am Sonntag Trinitatis ganz herzlich begrüßen. Ganz besonders begrüßen möchte ich Herrn Dr. Marcel Werner. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Vielen Dank, dass Sie mit uns Gottesdienst feiern. Abzukündigen ist Folgendes. Am Montag um 19.15 Uhr trifft sich der Gebetskreis hier in Medenbach. Herzliche Einladung zum Frauentreff am Mittwoch um 19.30 Uhr im Bistro in Breitscheid im Gemeindehaus. Sagt den Termin gerne weiter, wer Interesse hat, und ladet die Frauen dazu ein. Der Frauentreff wird jetzt wieder regelmäßig einmal im Monat in Breitscheid schon mal stattfinden. Mittwochsabends um 19.30 Uhr. Am Freitag um 9 Uhr Bibelwalking, Treffpunkt Hofgut in Breitscheid. Und um 17.30 Uhr CVJM Jungscher auch in Breitscheid. Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr in Breitscheid und um 11 Uhr in Medenbach. Diese Gottesdienste wird Pfarrer Binek wieder mit uns feiern. Die Kollekte vom Gottesdienst am Pfingstsonntag betrug 94 Euro und war für die Arbeit des Ökumenischen Rates der Kirchen bestimmt. Und für die eigene Gemeinde waren es 6 Euro. Gott, herzlichen Dank dafür. Gott segne die Verwendung der Gaben und die Gebenden. Die heutige Kollekte ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Pfarrer Binek hat noch bis zum 9. Juni Urlaub. Seine Vertretung ist im politischen Gemeindeblatt veröffentlicht. Lasst uns nun Lied Nummer 116, 1 bis 4 zusammen singen.
Thank you. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Mit diesem Vers aus 1. Petrus 1, Vers 3 begrüße ich euch alle zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein kann. Mit euch zu feiern ist schon ein bisschen her. Noch ein paar Worte für die Leute, die mich nicht kennen. Mein Name ist Marcel Werner, ich bin Halbmedenbacher. Ja, meine Oma Annemarie Werner wohnt noch da oben. Die kann leider nicht mehr so lange auf den Kirchenbänken sitzen, deshalb kommt sie nicht mehr in den Gottesdienst, aber die hört ihn auch später. Und genau, ich freue mich immer, wenn ich hier sein kann und wenn ich auch weiß, dass sie dann nahe den Gottesdienst auch hören kann. Heute ist der Sonntag Trinitatis, wurde schon gesagt. Wir feiern, dass unser Herr und Gott drei Personen in einem Wesen ist. Der himmlische Vater hat seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt, der für uns am Kreuz gestorben ist, der auferstanden und in den Himmel gefahren ist, der uns aber nicht alleine zurücklässt, sondern uns Gott, den Heiligen Geist, in unsere Herzen ausgießt, der uns endgültig und für immer in die himmlische Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn hineinzieht. An Pfingsten, was wir letzte Woche gefeiert haben, wurden die Jünger mit diesem Heiligen Geist erfüllt. Der Heilige Geist machte aus einer Gruppe verunsicherter und antriebsloser Jesus-Nachfolger eine Gruppe von unerschrockenen Jüngern, die bereit waren, für das Evangelium zu sterben und selbst gekreuzigt zu werden. Und die Pfingstpredigt von Petrus ist geprägt von der zentralen Botschaft des christlichen Glaubens. Wir verkündigen den Herrn Jesus Christus, der gekreuzigt und begraben wurde und der wieder von den Toten auferstanden ist und lebt. Ich möchte heute mit euch über diese Auferstehung Jesu nachdenken. Ihr habt es vielleicht am ersten Lied schon gehört, ein Osterlied. Zwar genau aus diesem Grund, weil wir uns heute mit der Auferstehung beschäftigen wollen. Und zwar aus historischer Sicht. Kann es wirklich ein historisches Ereignis gewesen sein, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Oder geht es hier vielleicht doch eher um eine sinnbildliche Auferstehung, wie es uns so manche liberale Theologen erklären wollen? Und welche Konsequenzen hat die Antwort auf diese Fragen für dein Leben? Ich wünsche uns, ich wünsche dir, dass Gott dir in diesem Gottesdienst begegnet und zu dir redet. Wir sind einzig und allein hier, weil Jesus Christus uns durch seinen Tod und seine Auferstehung mit Gott versöhnt hat. Durch ihn können wir diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören einige Verse aus Psalm 116. Das ist mir lieb, dass der Herr meine Stimme und mein Flehen hört. Denn er neigte sein Ohr zu mir. Darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Stricke des Todes hatten mich umfangen. Des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not. Aber ich rief an den Namen des Herrn. Ach Herr, errette mich. Der Herr ist gnädig und gerecht. Und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Unmündigen. Wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Lasst uns diesen Herrn anbeten. Musik.
singt und preist den Herrn.
Wir beten. Herr, du gibst uns wahrhaftig Grund zur Freude. Doch so häufig verblasst sie im Stress, in den Sorgen des Alltags, auch im Angesicht der aktuellen weltpolitischen Lage, wo jeden Tag viele Menschen und auch Kinder ihr Leben verlieren, wo Menschen vor Gewalt und Armut aus ihrer Heimat fliehen müssen, wo jeden Tag neue Katastrophenmeldungen zu Ohren bekommen. Herr, und wir merken, wie auch in uns manchmal die Angst gewinnt. Zu wem sollten wir uns wenden, wenn nicht zu dir, Gott, der du unser Licht in unserer Dunkelheit bist, der du uns nicht alleine lässt. Herr, erbarme dich, Kyrie eleison. Worte der Gnadenverkündigung, hört auf Worte aus Johannes 16 und Matthäus 28. Jesus Christus spricht: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Lasst uns Gott ehren. Herr und Sohn, sind wir nun alle gemeinsam in diesem Gottesdienst. Du hast versprochen, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, dann bist du mitten unter uns. Wir bitten dich, dass du alle Unruhe in uns fortnimmst, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir die vergangene Woche hinter uns lassen können, dass wir unsere Gedanken auch nicht von der kommenden Woche stören lassen. Herr, komm du mit deinem Heiligen Geist, schließe uns dein Wort auf. Amen. Wir hören die Schriftlesung und wir hören sie nach Markus 15, Abvers 37. Das ist die Grablegungsgeschichte nach dem Markus-Evangelium. Das ist ein ganz entscheidender Bericht, den wir später in der Predigt ein bisschen analysieren werden.
Aber Jesus schrie laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Der römische Hauptmann, der gegenüber vom Kreuz stand, hatte mit angesehen, wie Jesus starb und rief: Dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Einige Frauen hatten das Geschehen aus der Ferne beobachtet. Unter ihnen waren Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus, dem Jüngeren, und von Joses sowie Salome. Sie waren schon in Galiläa bei Jesus gewesen und hatten für ihn gesorgt. Zusammen mit vielen anderen Frauen waren sie mit Jesus nach Jerusalem gekommen. Am Abend ging Josef aus Arimathäa, ein geachtetes Mitglied des Hohen Rates, zu Pilatus. Josef wartete auf das Kommen von Gottes Reich. Weil am nächsten Tag Sabbat war, entschloss er sich, Pilatus schon jetzt um den Leichnam von Jesus zu bitten. Pilatus war erstaunt zu hören, dass Jesus schon tot war. Darum rief er den Hauptmann und erkundigte sich: Lebt Jesus tatsächlich nicht mehr? Als der Hauptmann das bestätigte, überließ er Josef aus Arimathea den Leichnam. Josef kaufte ein feines Leinentuch, nahm Jesus vom Kreuz, wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in eine Grabkammer, die in einen Felsen gehauen war. Dann wälzte er einen Stein vor den Eingang. Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Josef, beobachteten, wohin er Jesus legte. Am Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam von Jesus zu salben. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen damit zum Grab. Schon unterwegs hatten sie sich besorgt gefragt: Wer wird uns nur den schweren Stein vor der Grabkammer beiseite wälzen? Umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der riesige Stein nicht mehr vor dem Grab lag. Sie betraten die Grabkammer und da sahen sie auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der ein weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr. Aber der Mann sagte zu ihnen: Habt keine Angst, ihr sucht Jesus aus Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. Seht her, das ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Und nun geht zu seinen Jüngern und zu Petrus und sagt ihnen, dass Jesus euch nach Galiläa vorausgehen wird. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Es ist wichtig, dass uns bewusst ist, was wir eigentlich glauben. Die frühe Kirche, die hat mehrere Jahrhunderte darum gerungen, zu formulieren und herauszuarbeiten, was wirklich die Essenz, was das Fundament unseres Glaubens ist. Ein Ergebnis davon ist das apostolische Glaubensbekenntnis. Lasst es uns in Verbundenheit mit den Christen weltweit gemeinsam sprechen und soweit möglich dazu aufstehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Lasst uns miteinander drei Verse aus dem Lied Gott ist gegenwärtig singen. 165, Strophen 1, 5 und 6.
Thank you.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Seht, das war der Wochenvers auch dafür. Das ist auch der Kanzelgruß, ne? Weil da alle drei Teile der Gottheit vorkommen. Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Der Predigttext, den ich für heute ausgesucht habe und der auch um die Auferstehung geht, steht in 1. Korinther 15. Ich lese ab Vers 12 bis 20. Dieser Text ist überschrieben mit "Gegen die Leugnung der Auferstehung der Toten". Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Und so sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Jesus, wir hören dein Wort. Nun lass es uns hören als Wort für uns. Öffne unsere Herzen und rede du zu uns. Amen. Vor einiger Zeit saßen wir als Familie gemeinsam am Mittagstisch, meine Frau und meine drei Kinder. Und meine Tochter, die 7 Jahre alt ist, sagte auf einmal: "Manchmal frage ich mich, ob es Gott überhaupt gibt." Ja, und dann mein Sohn, 10 Jahre alt, der stimmte sofort mit ein und sagte, dass er sich das auch schon gefragt hat. Eine gute Frage. Gibt es Gott überhaupt? Die Kinder lernen schon früh, man kann Gott nicht sehen. Gebete werden scheinbar, wenn überhaupt, nur selten erhört. Und natürlich ist auch die Frage, was es überhaupt für einen Unterschied macht, ob Gott existiert oder nicht. Hast du dir schon mal solche Fragen gestellt? Gibt es Gott überhaupt? Habe ich Gott schon in meinem eigenen Leben erlebt? Oder wiederhole ich vielleicht nur Phrasen, die ich von anderen aufgeschnappt und in meinem eigenen Glaubenswortschatz übernommen habe? Wie sähe dein persönliches Glaubensbuch aus, wenn alles, was darin steht, nur das ist, was du selbst mit Gott erfahren und erlebt hast oder was du selbst über Gott erkannt hast? Wäre es ein dickes oder vielleicht doch ein ziemlich dünnes Buch? Als Naturwissenschaftler finde ich es wichtig, solche Fragen zuzulassen und hinter die Kulissen zu schauen, sich den eigenen Zweifeln zu stellen und auch mal an den Grundmauern unseres Glaubens zu wackeln, um zu sehen, ob wir wirklich hinter dem stehen, was wir glauben und ob unser Glaube wirklich tragfähig ist. Wenn man sich solchen Fragen stellt, dann bieten diese auch die Möglichkeit, dass wir unseren eigenen Glauben für Krisenzeiten wappnen können. Und eine ganz zentrale Frage, der wir nachgehen können, ist die Frage nach der Auferstehung der Toten. Ist Jesus Christus wirklich leibhaftig von den Toten auferstanden? Ist das überhaupt möglich und vorstellbar? Und hat das Folgen für mein Leben und für meinen Glauben? Oder war es vielleicht doch nur eine riesige Fälschung der machthungrigen Kirche, welche die eigentlich wahren Texte, nämlich die sogenannten verbotenen Evangelien, unter Verschluss hält, um uns zu kontrollieren und Macht auszuüben, wie es uns so manche Verschwörungstheorie weismachen möchte. Die Bibel beschreibt uns Jesu Auferstehung als ein ganz einzigartiges Ereignis, bei dem Gott höchstpersönlich ins Weltgeschehen eingegriffen hat und damit auch bestehende Naturgesetze außer Kraft gesetzt hat. Wenn man mich nun als Naturwissenschaftler fragen würde, was sagst du über die Auferstehung, dann würde ich sagen, dass das keine Sache ist, die man naturwissenschaftlich untersuchen kann. Denn die Naturwissenschaften gehen davon aus, dass es gleichbleibende Gesetze gibt, dass es feste Gesetzmäßigkeiten gibt, nach denen alles abläuft. Und daher ist es nicht möglich, zu singulären Einzelereignissen etwas beizusteuern. Die Frage nach der Auferstehung der Toten ist deshalb keine naturwissenschaftliche Frage, sondern viel eher eine Frage an die historische Altertumsforschung. Diese Forschung der Historiker, die kann sich ja mit den historischen Dokumenten auseinandersetzen und alle bekannten Indizien zusammentragen und dann entsprechend auch bewerten. Hält unser christlicher Glaube an diese leibhaftige Auferstehung Jesu einer solchen unvoreingenommenen historisch-kritischen Analyse der Indizien stand? Historiker haben immer ein Problem, dessen sie sich bewusst sind. Ja, als Historiker beschäftigen sie sich mit der vergangenen Geschichte. Das heißt, sie waren selbst nicht dabei. Und sie können nur auf das zurückgreifen, was heute noch davon übrig ist, als möglicherweise auch manipulierte historische Quelle. Und weil sich die Historiker dessen bewusst sind, haben sie Methoden entwickelt, wie man aus historischen Dokumenten, die manipuliert, die auch teilweise erfunden sein können, wie man den wahren historischen Kern von solchen historischen Dokumenten herausschälen kann. Und dabei spielen Verfasser und der Art des Textes nur eine untergeordnete Rolle. Denn die Historiker wissen auch, so etwas wie eine objektive Geschichtsschreibung gibt es nicht. Ja, niemand kann wirklich objektiv irgendetwas beschreiben. Immer steckt eine subjektiv gefärbte Einschätzung hinter jedem Geschichtsdokument. Aber das wissen die Historiker und mit ihren Methoden können sie auch biblische Texte und Überlieferungen ganz genauso beurteilen und bewerten wie jeden anderen Text. Kritiker sagen manchmal, ja, die Bibel, die kann man ja nicht ernst nehmen, und weil sie halt Glaubensüberzeugungen vertritt, die ja den Glauben voraussetzen. Ne, aber dass die Historiker wissen, dass das nicht stimmt. Man kann die Bibel exakt genauso untersuchen wie jeden anderen antiken Text. Man kann die gleichen Maßstäbe anlegen. Und natürlich wissen wir, dass zum Beispiel, wenn Cäsar über den Gallischen Krieg schreibt, dann schreibt er auch nicht objektiv. Ja, er schreibt auch aus seiner Sicht. Und deshalb müssen die biblischen Texte nicht kritischer beurteilt werden als andere antike Texte. Mit diesen Methoden hat man nun auch die biblischen Auferstehungszeugnisse untersucht, die natürlich die Hauptquellen für die neutestamentliche Geschehnisse sind. Und mit den Methoden konnte man drei historische Kernaussagen der Auferstehungsberichte extrahieren. Es gibt ein paar Dinge, die vielleicht umstritten sind, aber diese drei Hauptaussagen der Auferstehungsberichte wird von der Mehrzahl der neutestamentlichen Historikern, zu denen übrigens auch Kritiker zählen, diese Kernaussagen werden akzeptiert von der Mehrheit und für wahr befunden. Diese drei Kernaussagen sind die folgenden. Erster Fakt: Das Grab war leer. Ja? Zweiter Fakt, die Jünger hatten Begegnungen mit dem Auferstandenen oder mit Jesus nach seinem Tod. Und drittens, es muss irgendeine Art von Verwandlung bei den Jüngern stattgefunden haben, die aus verängstigten, zurückgezogenen Jüngern leidenschaftliche Missionare machte und die dann die christliche Bewegung in Gang gesetzt hat. Ich möchte kurz zu diesen drei Punkten erläutern, weshalb diese als historisch angesehen werden. Wir können nur ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Das ganze Thema ist natürlich viel umfassender, aber ich glaube, auch ein oberflächlicher Blick reicht. Fakt 1. Das Grab war leer. Das Grab war leer. Wir haben eben die Grablegungsgeschichte, eine Schriftlesung aus dem Markus-Evangelium gehört. Das Markus-Evangelium, das gilt unter Historikern als das älteste Evangelium. Und es wurde wahrscheinlich so zwischen 60 und 70 nach Christus verfasst. Und wir haben es auch gehört, in dieser Überlieferung durch Markus, da wird die Jesu-Grablegung beschrieben, und zwar durch den Juden Josef von Arimathea. Ja, wird beschrieben, Josef von Arimathea, den kennen wir auch noch, der ist aus dem Hohen Rat. Ja, und der lässt Jesu Leichnam vom Kreuz abnehmen und tut ihn dann in sein Grab legen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Jünger das nachträglich erfunden und eingefügt haben. Denn ein Jude aus dem Hohen Rat, das wäre wohl die allerletzte Person, von der man erwarten könnte, dass sie sich gewissenhaft um den Leichnam von Jesu kümmert. Denn der Hohe Rat ist ja letztlich schuld an der Kreuzigung Jesu. Der hat das Ganze ja in die Wege geleitet. Demnach ist auch verständlich, weshalb in der frühen Kirche eine gewisse Feindseligkeit gegenüber dem Hohen Rat beobachtet werden kann. Trotzdem taucht hier Josef von Arimathea auf. Und das macht die Geschichte historisch glaubhaft. Denn es macht nur Sinn zu erwähnen, wenn es wirklich so gewesen ist. Wenn aber die Geschichte von der Grablegung Jesu durch Josef von Arimathea wahr ist, dann bedeutet das auch, dass der Ort der Grablegung sowohl Juden, Josef von Arimathea war ein Jude, als auch Christen bekannt sein musste. Denn beide waren bei der Grablegung dabei. Und jetzt ist also Ostermorgen. Und jetzt beginnen die Jünger Jesu Auferstehung zu predigen. Aber dann muss das Grab leer gewesen sein. Denn ansonsten hätten die Juden einfach darauf hinweisen können, hier guckt mal, da ist doch das Grab, da liegt doch noch alles drin. Ja, und damit hätten sie der christlichen Bewegung ein ganz schnelles Ende setzen können. Aber der christliche Glaube florierte genau dort in Jerusalem, wo sowohl die Kreuzigung als auch die Grablegung stattfand. Niemand würde Gerede über eine Auferstehung glauben, wenn der Leichnam einfach noch vor Ort wäre. Selbst die Juden bezeugen das leere Grab dadurch, dass sie die Soldaten bestechen, damit diese sagen, dass die Jünger Jesu Leichnam gestohlen hätten, wie es in Matthäus 28, Vers 11 steht. Das Grab muss also leer sein. Das ist schon mal ein erstes historisches Argument dafür, dass das Grab leer gewesen sein muss. Aber es geht noch weiter. Markus erwähnt auch, dass am Ostermorgen die Frauen zu dem Grab gehen und das leere Grab entdecken. Jetzt muss man wissen, dass damals in der antiken Zeit die Frau maximal als ein Mensch zweiter Klasse gesehen wurde und ihr Zeugnis als unglaubwürdig betrachtet würde. Hören wir mal ein paar Stimmen aus rabbinischen Texten der damaligen Zeit. Zum Beispiel, lasst keine Zeugenaussage einer Frau zu, wegen der Gedankenlosigkeit und der Verwegenheit ihres Geschlechts. Oder folgende Aussage: Lasst die Worte des Gesetzes lieber verbrennen, als sie an eine Frau zu übergeben. Das tägliche jüdische Gebet beinhaltete folgende Aussage: Gelobet seist du, Herr, unser Gott, Herrscher der Welt, der du mich nicht erschaffen hast als Heide, als Sklave oder als Frau. In diesen ganzen Worten schwingen ganz tief verankerte patriarchalische und frauenverachtende Strukturen mit, die damals in der Gesellschaft vorherrschten. Wäre aber dieses leere Grab einfach nur eine Legende oder eine Erfindung der Jünger, dann wären es sicher sie selbst, die es entdeckt hätten. Auf jeden Fall wären es nicht die Frauen gewesen. Mit dieser Aussage hätten sie sich lächerlich gemacht. Und trotzdem werden in dem biblischen Bericht die Frauen als erste Entdecker des leeren Grabes erwähnt. Das macht keinen Sinn, es zu erwähnen, es sei denn, es waren tatsächlich die ersten Zeugen des leeren Grabes. Interessant ist hier noch, wer das nachlesen will, im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, im Abschnitt vor dem, den ich vorgelesen habe, da zählt Paulus auf die Personen, denen Christus, der Auferstandene, begegnet ist. Und er sagt dann, er ist dem Petrus begegnet, den Zwölfen, und was er da alles noch aufzählt, die Frauen zählt er gar nicht mehr auf. Ja? Paulus hat die Frauen quasi schon wegradiert, weil deren Zeugnis als nichts wert in der damaligen Zeit galt. Das aber wiederum bedeutet, dass die Aufzeichnungen, die den Evangelien zugrunde liegen, auf noch frühere Traditionen zurückgegriffen haben müssen, weil hier noch die Frauen erwähnt werden und nicht nachträglich schon wegradiert werden, wie es bei Paulus anscheinend der Fall war. Nachträglich würde man niemals die Frauen als erste Zeugen des leeren Grabes einfügen. Das bedeutet also, dass die Quellen, welche die Frauen als Zeugen des leeren Grabes beschreiben, sehr nah ans zeitliche Geschehen von Ostern heranreichen müssen. Und damit sind sie sehr wahrscheinlich zuverlässig. Denn was in der damaligen Zeit die Glaubwürdigkeit der Berichte schmälerte, wirkt daher heute umso mehr als eine Bestätigung für die Wahrheit der Zeugenberichte aus der Bibel. Das Grab war leer. Ein paar Punkte, weshalb das als historischer Fakt angesehen wurde. Dann Fakt 2. Die Jünger hatten Begegnungen mit Jesus nach seinem Tod. Dabei beschreibt die Bibel eine ganze Reihe von unabhängigen Begegnungen, die verschiedene Personenkreise zu unterschiedlichen Zeiten mit dem Auferstandenen hatten. Das sind die Frauen, das sind einzelne Jünger, das sind alle 12 Jünger und das sind ganze Gruppen von 500 Personen, die alle mit dem Auferstandenen Begegnungen hatten. Was sehr interessant ist, ist, dass alle diese Erscheinungen als körperliche Erscheinungen beschrieben werden. Jesus hatte einen Körper, der zwar irgendwie anders war als üblich, hatte auch besondere Eigenschaften. Wir lesen zum Beispiel in Johannes 20, dass er durch geschlossene Wände, durch geschlossene Türen hindurchgehen konnte. Aber wir wissen auch, dass Jesu Auferstehungskörper noch seine Wundmale trug. Ja, im jüdischen Kontext von der damaligen Zeit, da war eine solche körperliche Auferstehung in Herrlichkeit und in Unsterblichkeit völlig unbekannt. Es gab eine vage Hoffnung auf eine Zukunft bei Gott am Ende der Zeiten, aber die stand in keinerlei Zusammenhang mit dem Kommen des Messias, der in der jüdischen Vorstellung auch nie und nimmer hätte als Verbrecher verurteilt und getötet werden können, um dann später in Herrlichkeit aufzuerstehen. Wir haben es auch im Korintherbrief gehört. Auch die heidnischen Völker, Zum Beispiel die Griechen, an die ja auch der Korintherbrief gerichtet ist. Die konnten nichts mit einer körperlichen Auferstehung anfangen. Ja, man muss mal ein bisschen in den griechischen Philosophen schauen. Da ist man überzeugt davon, dass der Tod die Loslösung und die ersehnte Erlösung aus unserem sterblichen Körper ist. Das eigentliche Ziel, dem unsere unsterbliche Seele entgegenstrebt. Unsere unsterbliche Seele ist zu Lebzeiten in einem sterblichen Körper gefangen und der Tod ist die Erlösung, der endlich unsere unsterbliche Seele von unserem sterblichen Körper befreit. Die wollten überhaupt keine körperliche Auferstehung, weshalb die Korinther entsprechend auch diese Probleme mit der Auferstehung haben, die aus dem Korinthertext rauskommt. Und trotzdem bleiben eben diese christlichen Zeugnisse davon, dass die Begegnung mit dem Auferstandenen alle auf eine körperliche Auferstehung zurückgehen, die damals im kulturellen Umfeld der biblischen Berichte ja, völlig unbekannt war und daher sehr wahrscheinlich wahr ist. Fakt 2. Und der dritte Fakt, aus verängstigten Jüngern wurden furchtlose und leidenschaftliche Missionare. Wir erinnern uns vielleicht noch an die Geschichten und die Begebenheiten nach der Kreuzigung, als die Jünger verängstigt und desillusioniert zusammensaßen. Ja, ihr ganzes Bild vom Kommen des Messias, der dann das Reich Gottes aufbaute, wie es Jesus verkündigt hatte, geriet ins Wanken und sie waren sich überhaupt nicht mehr sicher, ob sie da auf das richtige Pferd gesetzt haben. Trotzdem muss in der Mitte des ersten Jahrhunderts wirklich ein explosionsartiges Wachstum der christlichen Bewegung eingesetzt haben. Sonst wären wir auch heute nicht hier. In den Jüngern muss also irgendwas passiert sein. In der Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2 nennt Petrus die Auferstehung Jesu von den Toten als Beleg dafür, dass Jesus wirklich der Messias, der Christus ist, dem es sich nachzufolgen lohnt. Und die Jünger scheinen überzeugt von dieser Wahrheit der Auferstehung zu sein. Und die gehen sogar so weit, dass sie selbst Verfolgung und Märtyrertod nicht scheuen. Es muss also eine große Veränderung in den Jüngern stattgefunden haben, die aus diesem verängstigten Jüngerkreis eine Gruppe von furchtlosen und leidenschaftlichen Missionaren hervorbrachte. Fakt 3. So, wenn wir jetzt also diese historischen Fakten herausgearbeitet haben, ist jetzt die nächste Frage, die sich stellt: Was ist die beste Erklärung für diese drei historischen Fakten, die wir vorliegen haben? Neben der biblischen Erklärung von der leibhaftigen Auferstehung Jesu möchte ich die 5 populärsten Erklärungen für diese 3 historischen Fakten hier kurz aufzählen und bewerten. Die erste Erklärung, das Ganze war eine Verschwörung. Die Jünger haben den Leichnam tatsächlich gestohlen und einfach gelogen über ihre Erscheinung mit dem Auferstandenen. Die Frage, die man sich aber dann stellen muss, ist, wieso die Jünger dann das Auferstehungsereignis selbst nicht viel detaillierter und ausgeschmückter und herrlicher dargestellt haben. Wie es zum Beispiel in den späteren neutestamentlichen Apokryphen der Fall ist. Zum Beispiel im Petrusevangelium kann man nachlesen, wie da das ist ein neutestamentliches Apokryph. Und wenn man da die Auferstehungsgeschichte liest, dann kommen die Frauen, ich weiß gar nicht, ob es da auch noch die Frauen sind, die zum Grab kommen, aber da kommt ein sprechendes Kreuz aus dem Grab rausgelaufen, was dann irgendwas sagt. Also ganz mystische Sachen, die da passieren, viel ausgeschmückter wie das Nüchterne, was wir aus dem Markus-Evangelium gelesen haben. Es wäre sicherlich, wenn sie das erfunden hätten, sehr viel hilfreicher gewesen, wenn sie das herrlicher und wunderbarer ausgeschmückt haben, um möglichst viele Anhänger zu gewinnen. Aber diese nüchterne und knappe Schilderung, die in den Evangelien berichtet wird, wenn das eine Lüge wäre, wäre das sehr ungeschickt konstruiert. Und dann auch noch die Erwähnung der Frauen als erste Zeugen der Auferstehung. Damit würden sie wieder selbst sich ins eigene Knie schießen. Weil sie ihre eigene Glaubwürdigkeit damit untermauern. Vor allem erklärt es nicht, weshalb die Jünger bereit waren, für ihre Überzeugungen zu sterben, wenn sie doch genau wussten, dass alles gelogen ist. Von keinem einzelnen Jünger ist überliefert, dass er seinen Glauben an die Auferstehung im Angesicht von Gewalt und Leiden und Tod widerrufen hat. Ja, die Auferstehung als Verschwörung der Jünger, die wirkt konstruiert und die nimmt die drei historischen Fakten nicht wirklich ernst. Weshalb auch so gut wie kein Historiker diese Theorie heute noch vertritt. Zweite Theorie, die es gibt, ist, dass Jesus gar nicht richtig gestorben ist, sondern dass er nur scheintot war. Ja? Jesus war nicht wirklich tot, als er vom Kreuz genommen wurde. Und die Jünger begegnen dann eben dem gekreuzigten, aber dem noch nicht toten Jesus und hielten ihn dann für auferstanden. Auch diese Theorie stellt keine befriedigende Erklärung der Fakten dar. Denn sie erklärt nicht, weshalb die Jünger in Jesus plötzlich den verherrlichten und siegreichen Messias erkannten. Denn nach einer überlebten Kreuzigung, da wäre Jesus mehr tot wie lebendig gewesen. Ja, und medizinisch ganz sicher auch nicht in der Lage gewesen, die Jünger von seinem Sieg und seiner Herrlichkeit zu überzeugen. Eher davon, dass er jetzt dringend Hilfe benötigen würde nach diesem Überleben. Außerdem übersieht diese Theorie die Grausamkeit der medizinischen Auswirkungen einer Kreuzigung. Die römischen Soldaten, die mussten sicher gehen, dass alle Gekreuzigten am Ende auch wirklich tot waren. Notfalls wurde das mit einem Speerstich in die Seite sichergestellt, wie wir es ja auch aus den Evangeliumsberichten kennen. Aber nehmen wir mal nur mal für das Argument an, Jesus hätte tatsächlich die Kreuzigung überlebt und hätte den Jüngern klargemacht, dass er wieder auferstanden ist. Dann wird nicht klar, weshalb Jesus nach seinem Scheintod am Kreuz plötzlich nicht mehr immer mit seinen Jüngern unterwegs ist, sondern nur noch ganz sporadisch. Er hätte eine langfristige und intensive medizinische Hilfe und Betreuung benötigt. Eine Gruppe von Jüngern wäre mit Sicherheit dabei sehr hilfreich gewesen. Deshalb vertritt diese Scheintod-Theorie kein Historiker, nahezu kein Historiker heute mehr. Die dritte Theorie ist, dass das Grab verlegt wurde. Nach dieser Theorie hat Josef von Arimathea Jesu Leichnam aufgrund der fortgeschrittenen Stunde am Karfreitag schnell in seinem eigenen Grab beerdigt, um ihm dann nach dem Sabbat auf den etwas weiter entfernten gelegenen Verbrecherfriedhof zu tun. Und die Jünger hätten das eben nicht gewusst und hätten dann aufgrund des leeren Grabes an eine Auferstehung Jesu geglaubt. Aber die Schwächen dieser Theorie sind natürlich offensichtlich. Diese Theorie versucht erst gar nicht, die Erscheinungen des Auferstandenen und die Verwandlung der Jünger zu erklären. Außerdem hätten natürlich Josef von Arimathea und seine Bediensteten bei der Auferstehungsverkündigung durch die Jünger einschreiten können und hätten die Sache richtigstellen können. Hier, ich habe den Leichnam genommen und ich habe den auf den anderen Friedhof gelegt, da liegt er. Ja, hätte alles richtig gestellt werden können. Das ist offensichtlich nicht passiert. Jetzt kann man weiterspinnen und sagen, ja, plötzlich ist Josef von Arimathea und alle seine Bediensteten gestorben, sodass das Wissen verloren gegangen ist darüber. Aber das wirkt ja alles doch irgendwie konstruiert und unglaublich, weshalb auch heute keiner mehr diese Theorie vertritt. Eine heute noch populäre Theorie ist die Halluzinationstheorie. Alle Jünger, die Jesus nach seinem Tod gesehen haben durch Schuldkomplexe an Halluzinationen gelitten. Und in diesen Halluzinationen sind sie Jesus begegnet und wären dadurch zum Glauben gekommen, dass Jesus vom Tod auferstanden sei. Diese Theorie wurde zum ersten Mal erdacht im 19. Jahrhundert und unter anderem von dem liberalen deutschen Theologen Gerd Lüdemann, der vor einigen Jahren verstorben ist, vertreten. Aber auch die Schwächen dieser Theorie werden hier schnell deutlich. Diese Theorie erklärt nicht, weshalb das Grab leer war. Deshalb entweder muss die Grablegung Jesu geleugnet werden oder es werden weitere Erklärungsansätze benötigt. Und dann ist es auch verwunderlich, bei diesen ganz vielfältigen Zeugenberichten über die Begegnung mit dem Auferstandenen, da ist es nur ganz schwer vorstellbar, dass hinter allen diesen Begegnungen nichts anderes als Halluzinationen stecken sollen, die dann auch noch gleichzeitig bei allen Anwesenden auftritt und dann auch nur auf die gleiche Art und Weise die gleiche Botschaft verkündet. Ja? Derartige psychologische Erscheinungen, die sind in der Psychologie und in psychologischen Lehrbüchern nicht bekannt. Und außerdem würden diese Halluzinationen auch nicht erklären, weshalb die Auferstehung körperlich gewesen sein sollte. Da würde man sich ja viel eher vorstellen, dass sie dem Geist Jesu begegnet sind, der ihnen irgendwas gesagt hat. Das war eher das, was sie erwartet hätten, eine geistliche Auferstehung, dass die Seele weiterlebt. Aber die körperliche Auferstehung, das war nicht erwartet worden von den Jüngern. Also wir sehen, dass auch diese Theorie nüchtern betrachtet nicht befriedigend ist, auch wenn sie heute noch vertreten wird. Und die letzte Theorie, die ich kurz erläutern will, ist die sogenannte Legendentheorie. Die meisten Geschehnisse, die über Jesus in den neutestamentlichen Schriften aufgeschrieben sind, die sind einfach nur das Ergebnis von nachträglicher Legendenbildung und Textmanipulation von Seiten der Kirche. Und wir merken schon an dieser Allgemeinheit, dass es sich diese Theorie am allerleichtesten macht, denn sie versucht erst gar nicht, irgendeine dieser drei historischen Fakten zu erklären, sondern sie wischt einfach alles über den Kamm einer Verschwörungstheorie in den Machtzirkeln der Kirche, welche dann versucht, die Menschen für dumm zu verkaufen, um ihr sicheres Geheimwissen zu schützen und ihre Macht zu erhalten. Denn sie kann natürlich auch beliebig wählen, welche Quellen sie ernst nimmt und welche Quellen sie diskreditiert. Meist werden natürlich die biblischen Evangelien abgelehnt und es werden die Evangelien, die apokryphen Evangelien hervorgenommen, die genau das unterstützen, was man selbst glaubt. Ja, ohne Gründe. Also auch die Legendentheorie ist keine Alternative zum Auferstehungszeugnis der Bibel. Wir fassen zusammen, die einzige Erklärung, die mühelos wirklich alle drei historischen Fakten erklärt, ist die, dass Jesus Christus wirklich leibhaftig von den Toten auferstanden ist. Dafür braucht man eine einzige zusätzliche Annahme, nämlich die Annahme, dass Gott existiert. Denn wenn er existiert, dann kann er auch übernatürliche Dinge tun und kann in einem einmaligen historischen Ereignis die Naturgesetze durchbrechen und von den Toten auferstehen. Wenn Gott nicht existiert, dann stimme ich mit dem überein, keiner von uns hat schon mal einem Toten begegnet. Tote stehen nicht wieder auf. Der Tod ist kein Schlaf, sondern der Tod ist endgültig, wenn wir in menschlichen Maßstäben rechnen, ohne die Existenz Gottes in Betracht zu ziehen. Schließt man also aus, dass Gott existiert, dann muss man sich mit einer dieser unzulänglichen Theorien abfinden, die ich eben erläutert habe. Aber wenn man die Existenz Gottes ernsthaft in Erwägung zieht, dann können einem diese historischen Fakten über die Auferstehung Christi auch den Weg zum Glauben frei machen. Wir sehen, als Christen haben wir wirklich gute historische Gründe, an die wirkliche und an die leibhaftige Auferstehung von den Toten von Jesus zu glauben. Und das ändert alles. Denn das bedeutet, dass die christliche Botschaft von Jesus wahr ist. Dass Gott uns wirklich liebt und dass wir durch ihn wirklich von unseren Sünden erlöst sind und ewiges Leben haben, wenn wir an ihn glauben. Das bedeutet, dass Gott auch in der scheinbaren Niederlage triumphieren kann. Und dass unser Leben selbst im Leiden nicht zwecklos ist, sondern in den Plan Gottes für diese Welt eingewoben ist. Das bedeutet, dass Gott einmal das letzte Wort haben wird und er am Ende der Zeiten für echte Gerechtigkeit sorgen wird. Es bedeutet, dass es wirkliche Vergebung gibt, wo wir schuldig geworden sind vor Gott und vor Menschen und wo andere an uns schuldig geworden sind. Und es bedeutet auch, dass der beste Teil unseres Lebens und der längste Teil noch vor uns liegt. Nämlich dann, wenn wir zusammen mit Gott im himmlischen Jerusalem wohnen werden, wo er alle unsere Tränen abwischen wird und wir getröstet und in Frieden ewig bei ihm sein werden. Wenn die Auferstehung wirklich historische Realität ist, dann bedeutet sie Hoffnung selbst in den aussichtslosesten Situationen. Und wenn die Auferstehung tatsächlich körperlich ist, wie es uns die biblischen Berichte nahelegen, dann bedeutet das auch, dass auch unser jetziger irdischer Körper wertvoll ist und wir verantwortungsvoll mit unseren jetzigen Körpern umgehen sollten. Denn dieser, unser Körper, wird die Basis unseres neuen Auferstehungskörpers sein, wie auch immer dies aussehen mag. Als Christen sollten wir daher nicht nur auf das Wohl unseres Geistes, sondern auch auf das Wohl unseres Körpers achten. In sehr konservativen Gemeinden hört man manchmal, dass wir uns den irdischen Gelüsten entwöhnen müssten, um nur noch aus dem Wort zu leben. Ich halte das für falsch, denn unser Körper ist anscheinend so wichtig, dass er als Basis für unseren neuen Ewigkeitskörper dienen wird. Deshalb ist es auch gut, unserem Körper Gutes zu gönnen, ihn wertzuschätzen und zu genießen, was er uns für tolle Erfahrungen zu bieten hat. Eine körperliche Auferstehung bedeutet auch Wertschätzung für die irdische Welt und damit auch für die Genüsse, die diese zu bieten hat, solange wir unseren Nächsten nicht aus dem Auge verlieren. Durch die Auferstehung Jesu hat sich das Leben der Jünger radikal verändert. Was würde sich in deinem Leben ändern, wenn die Auferstehung Jesu wirklich historische Realität wäre? Nimm diese Frage mit in die kommende Woche. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir singen das Lied 93, Nun gehören unsere Herzen. Wir singen die Strophen 1 bis 4.
Thank you.
Lasst uns miteinander Fürbitte halten und so weit wie möglich dazu aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesendet hast, der auferstanden ist von den Toten, der für uns gestorben und begraben wurde. Wir danken dir für das Zeugnis des Heiligen Geistes, das die Jünger so verändert hat, dass sie von nichts anderem mehr reden konnten als von deinem Sieg über Leid und Tod und von deiner körperlichen Auferstehung. Danke dafür, dass diese Auferstehung uns Hoffnung und Halt geben kann. Auch dann, wenn alle irdische Hoffnung verloren zu sein scheint. Führe uns deine Auferstehung in Zeiten des Zweifels und der Angst vor Augen. Du kannst auch in der scheinbaren Niederlage triumphieren. Du trägst uns auch dann, wenn wir nicht mehr weiterlaufen können. Herr, du lebst und du regierst. Du hast auch heute die Zügel des Weltgeschehens in deiner Hand, auch wenn wir das häufig nicht spüren. Wir bitten dich, dass du die Politiker in unserem Land und auf der Welt leitest. Wir bitten dich, dass du deinen Heiligen Geist ausschüttest. Ja, dass wir nicht uns gegenseitig bekriegen, sondern dass wir vom Geist des Friedens gelenkt werden. Du siehst die riesigen Herausforderungen, denen wir als Menschheit gegenüberstehen. Durch Kriege, durch Klimakatastrophe, durch Flüchtlinge, durch Rohstoffknappheit. Wir bitten dich, dass du auf diese Welt aufpasst, dass du Besonnenheit schenkst, dass du uns den Frieden erhältst. Vor allen Dingen bitten wir dich auch in diesem Zusammenhang für die Ukraine, dass dort der Krieg endlich bald aufhört. Herr, verändere du die russische Führung. Herr, und sei du auch Richter über alle Ungerechtigkeit, die dort passiert. Herr, und wir wollen auch die Menschen in unserem Umfeld nicht vergessen. Die Menschen, die alt, die traurig, die einsam sind. Lege sie uns auf unser Herz, dass auch wir dort unsere Aufgabe sehen, diese Menschen zu besuchen, anzurufen oder ein nettes Wort zu schreiben. Hilf uns, dass wir unseren Nächsten sehen und rede du zu uns, was wir für unseren Nächsten tun können. In einem Moment der Stille bringen wir unsere persönlichen Anliegen vor dich. Und all das, was uns so schwer auf dem Herzen lastet, dass es nicht in Worte fassbar ist und was uns sprachlos macht, das legen wir voller Vertrauen hinein in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns noch einmal miteinander singen das Lied Herr, wir bitten, komm und segne uns. Wir singen alle drei angegebenen Strophen. 590, Herr, wir bitten, komm und segne. Ja, mir bleibt nichts anderes mehr zu übrig, als Ihnen, euch allen, eine gute Woche zu wünschen. Entschuldigung, da ich ein bisschen überzogen habe, aber ja, ich musste das alles so umfassend, ja, ich konnte es nicht noch weiter kürzen. Also geht in diese Woche mit dem Segen Gottes, wir bitten Ihnen darum und stehen dazu auf. Gott, der Vater, segne dich. Dein Lachen und dein Weinen, dein Vertrauen und dein Zweifeln, die Fülle und den Mangel deines Lebens. Gott, der Sohn, segne dich, deine Freunde und deine Feinde, deine Schönheit und deine Wunden, dein Hinfallen und dein Aufstehen mitten im Leben. Gott, der Heilige Geist, segne dich. Deine Leidenschaft und deine Müdigkeit, dein Tun und dein Lassen, die Kraft in deinen Händen und in deinem Herzen. So segne dich der dreieinige Gott in allem, was du bist, damit du in all dem selbst Segen bist. Amen. Ja, allen einen schönen Sonntag. Gottes Segen.